Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich erinnere mich gut an eine Sitzung in einer Ortsgemeinde, wo es eigentlich um eine Lappalie ging. Es ging um die Frage, ob wir die traditionelle Bibelstunde ablösen und dafür Hauskreise bilden, weil nicht jeder von seiner Arbeit her zu dieser Versammlung kommen konnte. Und dann passierte plötzlich etwas, das alle überrascht hat. Eine an sich ganz nette, liebe, geistliche Schwester explodierte förmlich vor Ärger und sagte, wenn das hier kommt, dann komme ich nicht mehr. So, das konnte auch keiner glätten bei dieser Versammlung. Man ging also so auseinander in verschiedenen Ansichten. Wir hatten uns ausgemacht, uns in einer Woche nochmal zu treffen und das Thema nochmal zu bedenken. Also ein heftiger Protest. Protest in der Gemeinde. Also das ist ja nun etwas, das laufend passiert. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Vielleicht einzelne Gemeinden, wo es anders läuft. Aber ich habe so den Eindruck, wenn man irgendwas überall findet, dann ist es Protest. Protest. Die Predigt ist zu lang, der Pastor ist zu langweilig, die Musik ist falsch und die Zeit ist überhaupt falsch, wo wir uns treffen. Die Kirche ist nicht warm genug und was es alles gibt. Also jede Menge Themen werden da rauf und runter verhandelt. Eine Woche später, wir trafen uns, sagt diese, ich sage es mal etwas exklusive Schwester, ich lade alle, die es wollen, zu mir nach Hause zu einem Hauskreis ein. Da wusste ich nicht, ob ich meine Ohren oder meine Augen zuerst reiben sollte. Und jeder fragte sich, wie kann das sein? Also wir haben wirklich mit offenem Mund da gestanden. Und da sagt diese Schwester Folgendes. In einer der folgenden Nächte konnte ich nicht schlafen. Und da war es mir so, als wenn ich eine Stimme vom Himmel, also Gott vom Himmel reden hörte. So lange betest du für die Erneuerung der Gemeinde. Und jetzt, wo es anfängt, da willst du nicht. Da rutschte sie in sich zusammen und sagte, ich sehe ein, ich war ja auf dem falschen Kurs, ich mache mit. Mir ging es nicht darum, dass sie mir Recht gibt. Das war hier nicht das Thema. Gott hätte auch anders entscheiden können, da hätte ich mich korrigieren müssen. Das war nicht das Thema. Aber was ich sagen will, ist Folgendes. Ein Protest ist so lange in Ordnung, wie die geistliche Hörfähigkeit und Korrekturbereitschaft zu Gott hin lebendig ist. So lange ist ein Protest händelbar. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann fangen die wirklichen Probleme an. Und genau von einem solchen Problem redet nämlich der Predigttext des heutigen Sonntags. 4. Mose 21, ein sehr bekannter Text aus dem Buch Numeri, ab Vers 4. Ich lese ihn nach Luther. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlange von uns nehme. Und Mose bat für das Volk, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Was für ein dramatischer Text. Drei Dinge möchte ich gerne kurz beleuchten. Das anklagende Murren, das göttliche Gericht und das verheißene Evangelium. Das anklagende Murren, damit geht's ja los. Israel ist in der Wüste und es wird ihnen ein Umweg angekündigt. Sie wollten die Nachkommen Esaus, die Edomiter, umgehen, weil sie dort Kämpfe fürchteten, Auseinandersetzungen. Also war ein längerer Wüstenweg sozusagen angekündigt. Und da schwappte innen bei manchen einfach innen alles über. Übrigens im 1. Korintherbrief Kapitel 10 wird eben diese Wüstenwanderung Israels als Typos, als das Vorbild für die christliche Gemeinde auf ihrem Weg hin zur ewigen Heimat oder eben zur Wiederkunft Jesu dargestellt. Das heißt, es ist diese Wüstenwanderung, die besonders wesentliche Impulse für den Weg der Gemeinde Jesu bereithält, die sie beachten soll als Typos, als Prägestempel. So, und jetzt heißt es, es war also nett, das mal im Grundtext nachzulesen, jetzt heißt das hier, sie wurden ungeduldig. Eigentlich müsste man das viel schärfer übersetzen. Eigentlich steht dort, sie wurden von einer erhitzten Begierde überwältigt. Das ist eine andere Hausnummer. Also wenn der Topf kocht, wenn das Herz hochkocht, wie beim Milchtopf, wenn der kocht, da weißt du, was passiert. Da schwappt alles über und das war eine Beschreibung des Herzenszustandes dieses Volkes. Es kochte in vielen, es kochte über. So, jetzt wissen wir, was hier los war. Und es kam aufgrund der inneren Kochvorgänge, kam es zu einer Anklage. Die hat es sich aber wirklich gewaschen. Nummer eins, Gott und Mose wurden gleich mal in einen Topf geschmissen. Die waren beide schuld. Kein Unterschied. Das sollte sich hinterher noch als Fügung Gottes herausstellen, dass sie beide in einen Topf schmeißen. Das war nicht ohne Bedeutung. Aber erstmal war es so. Zweitens kommt die Warum-Frage. Warum hast du uns bloß aus dem Land Ägypten rausgeführt? Also die Erlösung, das muss man sich erstmal vorstellen. Die Herausführung aus Ägypten ist Teil der Erlösung Israels. Herausführung aus Ägypten, Gabe der Gebote und Landgabe sind die drei Schwerpunkte dessen, der alttestamentlichen Rede von der Erlösung. Jetzt hatten sie das eine schon hinter sich und sie wollten zurück. Das heißt, sie wollten ihre Bekehrung, kann man sagen, rückabwickeln. Das ist hier das Thema. Wir reden nicht über Peanuts. Sie wollten raus aus der Wüste. Ich habe satt, mich ständig an irgendwelche Einschränkungen des Lebens zu gewöhnen. Das ist der ältere Sohn im Gleichnis. Mir hast du nie ein fettes Mahl gegönnt. Das haben die hier auch gesagt. Sie beschwerten sich über die Folgen der Nachfolge. Sie wollten es besser haben. Und dann sagen sie, es gibt hier kein Brot, kein Wasser. Das ist natürlich übertrieben. Wenn es gar kein Wasser gegeben hätte, wären sie gar nicht mehr am Leben. Also es gab schon was. Aber es gab nicht die erwartete Fülle. Es gab nicht die Erfüllung des Genusses, was sie wollten. Ihre Genussorientierung war hier das Problem. Sie wollten genießen. Und das war nicht möglich in der Wüste. Es reichte zum Leben, aber eben nicht zur Erfüllung der Genusserwartungen. Uns bleibt nur der Tod. Sie waren aber noch quicklebendig. Sie waren so lebendig, dass sie noch protestieren konnten. Da war schon noch Power da, du. Es kochte noch. Aber sie sagen, wir sterben. Hier ist nichts zu holen. Tod. Und, jetzt muss man es auch mal wörtlich übersetzen, das hat mich sehr berührt. Unsere Seele kommt an ihr äußerstes Ende, haben sie gesagt. Wir sind völlig fertig. Ich habe fertig, hat mal einer gesagt. Ich bin wie Flasche leer. So ungefähr haben die sich gefühlt. Und jetzt kommt ja noch das Manna, für das sie nicht arbeiten mussten. Das muss man ja auch mal, kein Säen, kein Ernten, keine Arbeit. Es kam runter, sie konnten essen. Für das sie nicht arbeiten mussten. Das wurde jetzt also, man kann also sagen, als substanzlose Speise deklariert, also als Wassersuppe, wo du nicht schmeckst, was drin ist. Also es war für sie das Gegenteil ihrer Genusserwartung. Das ist ein harter Tobak, das Wort Katzar hier für ungeduldig, oder man kann es auch jetzt als Beschreibung des Wortes Murren bezeichnen, ist ja eine Herzenshaltung, die den Mund in Bewegung bringt. Es ist nicht zuerst ein versehentliches Reden, wo man eben mal aus Versehen das Falsche gesagt hat, sondern es ist eine direkte Widerspiegelung dessen, was im Herzen vorgeht. Darum geht es hier. Das ist das Thema. Und da habe ich mir mal gesagt, jetzt gucke ich mir doch das Murren mal genauer an. Was ist Murren? Und da kann man vier Dinge sagen, die zum Murren dazugehören. Murren bedeutet erstens, eine Begierde ist der neue Maßstab. Dasselbe hebräische Wort, was hier auftaucht für diese Unzufriedenheit, das taucht auch in Richter 16, Vers 16 auf, an einer ominösen Stelle. Da hat nämlich der liebe Simson mit Delila zu tun. Es kam zu einem langen Dialog, wo es heißt, Delila redet und redet und redet. Das kann man sich vorstellen. Jedenfalls war er so schwach, er war so am Boden, so am äußersten Ende seiner Geduld, dass er sein Geheimnis verriet. An der Stelle taucht dasselbe Wort auf, was hier beim Murren steht. Erstaunlich. Und in einer anderen Parallelstelle, Hiob 21, Vers 4, ist das Hiobs zweite Antwort an seinen Freund Zophar. Warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Also ich kann nicht länger schweigen, ich muss reden über das, was mir da passiert ist und was ich nicht einordnen kann. Also eine Begierde wird zum Maßstab der Beurteilung. Das zweite, was zum Murren gehört, ungehorsam gegenüber Gott ist die Folge. Schon weiter vorn im Text von 4. Buch Mose, Kapitel 14, 22, da sagt Gott zu Mose, 10-mal hat Israel gegen mich gemurrt. Das war die Stelle, wo sie vor dem Land standen und nicht rein wollten, weil die Mehrheit der Kundschafter gesagt haben, das schaffen wir nicht. In diesem Zusammenhang, da sagt Gott 10-mal, also die Zahl 10 scheint eine Bedeutung zu haben. Nicht wahr? 10 Gerechte hätten ausgereicht, um im Sodom das Gericht zu verhindern. Wir haben die 10 Gebote. Hier heißt es, 10-mal haben sie gemurrt und da war das Maß voll. Und da bedurfte es eines priesterlichen Gebetes durch Mose, der sagt, du kannst sie jetzt nicht alle vernichten. Was sollen die Heiden über dich denken? Also da musste Mose in den Riss treten und sich in die Waagschale werfen, um das Gericht abzuwenden. Also das war vor unserem Text. Jetzt murren sie wieder. Ungehorsam ist die Folge. Das heißt, die Murrenden wollten nicht rein ins Land und nur deshalb gab es ja die Probleme mit der Herumwanderung in der Wüste. Das war ja die Folge. Aber sie murren eben weiter. Murren ist nie logisch, verstehst du? Da wird nie Ursache und Wirkung anerkannt. Es ist einfach nur eine Unzufriedenheit über meine momentane Lage. Der Rest ist mir egal, das gucke ich gar nicht so genau hin. Ich fühle mich schlecht und jetzt geht's los. Ungehorsam ist die Folge. Übrigens, in 1. Korinther 10, Vers 10 wird auf diese Stelle, 4. Mose 14, wo sie 10-mal gemurrt haben, verwiesen. Und da wird gesagt, und an den meisten hatte Gott keinen Gefallen. Murren. Drittens, also Ungehorsam ist die Folge, Unglaube ist die Frucht, die diese murrenden Protestierer, so kann man ja sagen, die hatten ja in der entscheidenden Lage, wo es darum ging, Glauben zu haben. Jetzt gehen wir da rein ins verheißene Land und nehmen es ein. Da hatten die ganze murrende Gemeinschaft keinen Glauben. Nix. Null. Da war überhaupt nichts da. Das heißt, dass die Herzenshaltung des Murrens baut den Glauben ab. Macht ihn nicht nur klein, sondern verliert ihn sogar. Und deswegen kann man auf murrende Leute auch nicht eingehen. Wenn die Murrenden die Gemeindearbeit bestimmen, ist der Glaube am Ende. Mir sagte mal jemand, der in einem Orchester spielt, bei uns ist das immer so, wir achten immer auf die Zuschauerreaktionen nach einem Konzert. Und da gibt es manchmal folgendes Phänomen, dass, sagen wir mal, 98% ehrlichen Herzensbeifall klatschen und hochzufrieden sind, aber es gibt dann ein paar Einzelne, die sich irgendwie beschweren. Und dann passiert's. Diese wenigen Beschwerden werden so ernst genommen, dass es eine Riesendiskussion gibt. Sagt mir der Musiker. Also, wenn diese Linie Einzug hält, geht der Glaube nach unten. Und die hatten keinen Glauben. Und das Gericht Gottes war die Antwort. Übrigens nicht nur im 4. Buch Mose, auch im Zusammenhang mit dem Abendmahl, 1. Korinther 11, lesen wir, dass Gott richtend eingegriffen hat, korrigierend. Ihr habt viele Entschlafene, also viele Kranke, vieles läuft nicht, wie es sollte, weil er das heilige Mahl in einer ungeschwisterlichen Weise feiert. Das war auch ein gewisses Gericht Gottes an der Gemeinde im Neuen Bund. Die Sache lief also nicht nur im Alten. Die ist genauso für den Neuen Bund relevant. Also Begierde als Maßstab, Ungehorsam als Folge, Unglaube als Frucht und Gericht Gottes als Antwort. Das ist Murren. Und nun muss man hier aber etwas unterscheiden. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen Klagen und Anklagen. Es ist immer richtig, dass wir Gott unser Herz ausschütten dürfen. Dass wir eben auch sagen dürfen, was wir nicht verstehen und was uns völlig gegen den Strich geht. Das ist ja erlaubt, wenn die Hörbereitschaft erhalten bleibt. Aber Anklagen ist ein völlig anderer Vorgang. Anklagen heißt, Gott ist nicht mehr Herr in meinem Leben, sondern er, der Richter, wird auf die Anklagebank gesetzt. Und das ist hier geschehen. Der Richter wird zum Angeklagten umfunktioniert. Und das ist die Giftspritze des Murrens. Gott, der Angeklagte. Deswegen lesen wir in Philipper 2, Vers 14, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Warum? Weil Murren und Zweifel immer eng beieinander sind. Geht das Gemurre los, ist das, was übrig bleibt, der Zweifel. Also tut alles ohne Murren und Zweifel. So viel zu dem anklagenden Murren. Jetzt das göttliche Gericht. Es ist da erstaunlich, was hier abgeht. So ein kurzer Text, der ist aber voller Spannung. Also erstmal stellt man doch fest, Gott reagiert erstmal gar nicht. Also es gibt keine Erklärung, es gibt auch keine Beruhigung des siedenden Topfes des Volkes, es gibt keine Beruhigung, keine Erklärung. Und drittens, es wird auch keine Alternative aufgezeigt, so nach dem Motto, naja, wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir vielleicht mal das und wir prüfen mal, wir überlegen, es fällt alles aus. Von der Seite kommt nichts. Nicht mal Mose, der nun mit Gott in Ordnung war, kriegt irgendeinen Hinweis auf irgendetwas. Es gibt Momente, da reagiert Gott ganz unmittelbar. Und es heißt, er sandte die feurigen Schlangen unter das Volk. Das war also nicht der Teufel. Gott sandte diese Schlangen sozusagen in das Lager Israels. Judika haben wir ja heute den Sonntag. Das geht zurück auf Psalm 41, Vers 1. Gott schaffe mir Recht. Es ist aber ein Unterschied, ob ich mich im Recht sehe aus eigener Entscheidung oder ob ich das Recht an Gott abgebe und seine Handlung abwarte. Das ist ein Unterschied. Judika sagt, das Recht, das Gott schafft, ist das entscheidende Recht in unserem Leben. Er muss Richter bleiben dürfen. So, und die Murrenden setzen Gott auf die Anklagebank. Dann kommen die feurigen Schlangen. Hanechashim, Haseraphim heißen die auf Hebräisch. Da kommt das Wort Seraphim vor, erstaunlicherweise, eben für Feuer. Nicht wahr? Und dieses Feuer war aber ein ganz anderes als das der heiligen Engel, die Jesaja in Jesaja 6 gesehen hat. Sondern hier heißt es, der Tod kommt. Römer 6, 23 sagt das ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das konnte man sich hier angucken, die Feuerschlangen wurden deswegen wahrscheinlich Feuerschlangen genannt, weil die Bisswunden eine Rötung der Haut erzeugte, also das Gift erzeugte Rötungen, sodass man von ihnen als Feuerschlangen sprach. Das Gift wirkte. Aber das Ziel dieses Gerichtshandelns Gottes war nicht die Vernichtung Israels, sondern der Ruf zur Buße gegenüber Menschen, die nicht mehr ansprechbar waren. Die auf das Reden Gottes nicht mehr geachtet haben, die vollkommen vernagelt waren gegenüber dieser Dimension. Denen galt dieses Handeln Gottes. Es war immer noch ein Umkehrruf. Die Einsicht entstand, wir haben gesündigt. Jetzt, also erst als das Gericht kam, erkannte Israel seine Sünde. Das haben sie vorher nicht erkannt. Sie sahen, dass sie das Recht gehabt hätten, sich so zu verhalten, Mose und Gott gegenüber. Das war ihr Recht. Jetzt sahen sie plötzlich unter den veränderten Bedingungen, dass die Lage doch anders zu bewerten ist, als sie es getan haben. Und sie sagen, sie rannten zu Mose, wir haben gesündigt. Und sie baten ihn, dass er sich nun einsetzte vor Gott für sie, also in einer Art priesterlichen Fürbitte. Interessant ist, dass der Angeklagte oder der Mitangeklagte Mose plötzlich zum entscheidenden Retter wird des Volkes. Der, der zusammen mit Gott verklagt wurde, wurde jetzt die entscheidende Adresse, wo das bußfertige Israel sozusagen die Hilfe suchte. Das ist auch ein wichtiges Zeichen für die Gemeinde, dass wir bei Gottes Wort bleiben, beim Reden Gottes bleiben, weil wir sonst denen nicht helfen können, die morgen Buße tun. Es braucht ein Bleiben bei dem Maßstab des Wortes Gottes, das einer Gemeinschaft anvertraut ist, das wir in der Bibel finden. Also, wir haben gesündigt. Und das Schöne ist ja, dass dieser Mittler auch ein Bild für Jesus selbst ist. Er, der am Kreuz hängt, dessen Kreuzestod und Auferstehung wir im Heiligen Mahl feiern, ist ja zugleich der, der in den Riss tritt, der sozusagen, der das Gift der Sünde in unserem Leben überwindet. Sünde ist Gift, das am Ende zum Tode führt. Also das heißt im Sprachgebrauch des Neuen Testaments zum Urteil Gottes im Endgericht. Das ist die letzte Giftspritze. Und am Kreuz ist dieses Gericht geschehen. Jesus hat es vollumfänglich auf sich genommen. Und das ist die Hoffnung unseres Lebens. Es hat einer sozusagen den Kopf der Schlange zertreten, wie das ja ursprünglich verheißen ist. Einer hat das Gift auf sich genommen und das Blut Jesu ist das einzige Gegenmittel, kann man sagen, zum Giftstrom der Sünde in unserem Leben. Wir wissen, wie das ist. Schuld breitet sich immer noch weiter aus. Wer anfängt zu lügen, fängt weiter später an zu täuschen. Und aus Lüge und Täuschung entstehen viele mehr Sünden. Also Sünde breitet sich immer weiter aus, bildet immer Metastasen. Und das Entscheidende, die entscheidende Wende ist die Inanspruchnahme des Blutes Jesu, die uns hilft. Jedenfalls sagt das der Text. Mose bittet für das Volk. Und wir lesen im Neuen Testament, weh dir, Korazin und Bethsaida, werden in Sodom und Gomorra die Zeichen geschehen wie in dir, die hätten alle Buße getan. Also wer sozusagen die Gegenwart Gottes miterlebt hat und Mord, steht in einer anderen Verantwortung als derjenigen, der die Gegenwart Gottes noch nie erfahren hat und Mord gegen Gott. Das sind zwei Paar Schuhe, die man nicht verwechseln darf. Die Erfahrung des Evangeliums stellt auch in eine Verantwortung vor Gott hinein, die ein anderes Maß kennt. Und jetzt kommt eigentlich der tröstliche Teil des Textes, das verheißene Evangelium. Die kupferne Schlange oder bronzene Schlange, man weiß nicht genau, wie man es deuten soll, die wurde ja in dieser Färbung aufgebaut, weil die Farbe von Bronze oder von Kupfer so ein bisschen den rötlichen Wunden glich, nicht wahr, die Bisse der Schlange verursacht haben bei den Leuten. Also man sah auf das Rötliche vom Roten zum Rötlichen und hatte einen Bezug zu dem Gift im Körper. Und es wird gesagt, wo sie diese Schlange, die also Mose hat anfertigen lassen, wo sie die ansahen, wo sie zu ihr hinsahen im Glauben, führten die Schlangenbisse nicht zum Tod. Das heißt, die Hilfe Gottes hat nicht die Schlangenbisse gestoppt, sondern ihre tödliche Wirkung. Das war das eigentliche Thema bei der aufgerichteten Schlange. Die Todeswirkung im übertragenen Sinn jetzt der Sünde wurde gestoppt. Wir bleiben Sünder in diesem Leben. Aber die Todeswirkung der Sünde wird durch die Inanspruchnahme des Blutes Jesu gestoppt und überwunden. Und in Johannes 3, Vers 14, das ist das Gespräch Jesu mit Nikodemus, nimmt er ja diesen Text und sagt, so wie die Schlange erhöht wurde, so muss der Menschensohn am Kreuz erhöht werden. Das heißt, die Schlange auf der Stange, man kann sagen, die gekreuzigte Schlange, steht als Erklärung, als Hinweis für Jesus, der am Kreuz hängt, und der unsere Schuld sühnt, der das Gift der Sünde in unserem Leben überwindet, aber es hängt am Glauben. Lasset uns aufsehen auf Jesus, sagt der Hebräerbrief, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also wo ich die Inanspruchnahme seines vergossenen Blutes immer wieder suche, wo ich mich dahin orientiere und sage, lass dein Blut wirksam werden für meine Schuld, damit ich erneuert werden kann, an Herz und Gliedern kann man sagen, also nach Geist, Seele und Leib. Und das ist ein ungemein tröstlicher Ausgang in einer ganz schwierigen Situation des Gottesvolkes. Es gab diesen Ort der Erlösung, wo der Schlangenbiss entmachtet wurde. Und so wurde der Schlange der Kopf zertreten, schon im Alten Testament. Und das ist dann Vorbild für die Wirkung des Kreuzestodes Jesu, die da heißt, die Macht des Teufels und der Finsternis über unser Leben wird mit der Sündenvergebung gebrochen. Auch letztlich die Bindungen, die jemand eingegangen ist an finstere Dinge, wird gebrochen im Kreuzestod Jesu Christi. Das Gift der Schlange wird unschädlich gemacht. Das ist eine gewaltige Wirkung. Und deswegen konnte eben der Apostel Paulus diesen Schlendrian beim Heiligen Mahl nicht dulden. Weil es um das Allerheiligste des Evangeliums geht und nicht um ein Nebengeschäft, das mal irgendwie angedockt wäre oder so. Es geht um den Kernbereich, um die Mitte, um das Zentrum des Evangeliums. Und dort muss Klarheit herrschen, dass eine Lieblosigkeit, wie sie in Korinth passiert ist, keinen Platz haben darf. Und übrigens hat sich diese Geschichte in das Volksgedächtnis so stark eingeprägt, sie haben sich diese kupferne Schlange noch lange aufgehoben. Aber irgendwann sind sie in der Geschichte Israels dazu übergegangen, diese Schlange kultisch zu verehren. Sie haben das Zeichen missverstanden, haben es zum Gegenstand der Verehrung gemacht, statt den Geber des Zeichens zu verehren und anzubeten in seinem Tempel. Und daraufhin hat kein Geringerer als der König Hiskia in 2. Könige 18, Vers 4, lesen wir das, dieses Zeichen, das eigentlich ein Rettungszeichen war, zerstört, damit es nicht zur Abgötterei verführt. Aber die große Freude, mit der unser Text endet, ist, dass Gott auch das Murren korrigieren kann. Er kann uns neu in den Raum seiner Gegenwart hineinführen und die Kraftwirkung des Blutes Jesu kann alles ordnen. Das ist eine gewaltige Wirkung dieses Textes. Aber das Zeichen der Schlange, oder wir würden jetzt neutestamentlich sagen, des Kreuzes, Todes Jesu, muss auch angenommen, es muss gesucht werden. Nur wer dorthin blickte, empfing eine Hilfe. Wer sich dazu nicht bereit fand, der blieb in den alten Umständen. Nur wer dorthin blickte, wer also dort in Anspruch nahm für sein Leben, der empfing die Kraftwirkung, dass das Gift der Sünde überwunden wird. Und deswegen ist das eben auch ein Ausdruck des Glaubens. Das Anschauen des Zeichens im Alten Bund ist sozusagen eine Vorherbeschreibung der Annahme des Kreuzestodes Jesu, wie wir es im Heiligen Mahl tun. Und wie wir es auch bei Gebeten tun, wie wir sie bei Pro Christi jetzt gesprochen haben oder bei anderen Gelegenheiten. Es gibt ja viele Zugänge zum Kreuz, aber der innerste ist das Heilige Mahl. Und dort ist es eben so, dass nur ein bußfertiges Herz, wie der Zöllner sagte, Herr, sei mir Sünder gnädig, in den Segen und Genuss der Kraftwirkung des Evangeliums kommt. Das anklagende Herz kann von dieser Wirkung nichts erwarten. Und so ist es immer wieder auch eine Hilfe des Heiligen Geistes, der ja den Weg der Gemeinde Jesu begleitet, aus der Anklage eine Klage zu machen. Es ist richtig, vor Gott zu klagen, wenn etwas nicht stimmt. Das ist ja erlaubt. Aber nicht das Anklagen, sondern das Klagen. Also es muss möglich sein, Verhältnisse anzusprechen, die mir Not bereiten. Wenn ich gleichzeitig offen bleibe, ein Hörender vor dem Angesicht Jesu zu bleiben, dann bleiben die Sachen gesund. Dann weiß ich, ach Herr, bin ich zu weit gegangen, das tut mir leid, oder hier habe ich mich geirrt, das tut mir auch leid. Dann kann ich immer Korrektur empfangen, aber Anklage heißt Verhärtung. Anklage heißt Wasserundurchlässigkeit, da dringt nichts ins Innere ein. Und dort ist die letzte Hilfe, die Gott uns geben kann, um uns am Ende retten zu können, das innergeschichtliche Gericht, das Gerichtshandeln wie in Korinth oder bei anderen Gelegenheiten des Gottesvolkes. Ananias und Sapphira wären ein anderes Beispiel. Also dieses Handeln Gottes ist am Ende der Fixpunkt, der ein verstocktes Herz wieder öffnet, um es retten zu können. Nicht um es zu belasten künstlich, sondern um es am Ende retten zu können. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Text für die jetzt doch zu Ende gehende Bußzeit, die dem Karfreitags- und Ostergeschehen vorausläuft, ein wesentlicher Text. Mal zu überprüfen, wo bin ich ein Ankläger? Und wo müsste das neu geordnet werden in meinem Herzen, in meinem Leben? Und wo darf ich das Blut Jesu in Anspruch nehmen? Wir haben ja noch eine gewisse Zeit, wir singen jetzt gleich noch ein Lied. Und man kann auch während des Liedes, das wir singen, aus dieser Stille heraus noch einmal betend zu Gott kommen, bevor wir das heilige Mahl empfangen, dass wir einfach noch mal einen Moment der Stille und der Besinnung haben. Herr, gibt es noch etwas, das ich vor dir ablegen darf, damit ich das Mahl so empfangen darf, wie du es willst und nicht mir zum Gericht nehme, sondern dass ich es empfange aus deiner Hand. Amen.